Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 18. April. Heute geht's bei uns um den Schicksalstag in der Türkei. Arzu Güngör, Projektverantwortliche Kurdistan Rojava bei Medico International, sitzt bei uns im Studio. Mit ihr werfen wir einen Blick auf die Türkei nach dem Evet, dem Ja zum Verfassungsreferendum. Dem Ja zu massiv mehr Machtfülle für den autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Keine Waffengeschäfte mehr mit Schweizer Banken und Pensionskassen, das forderte der diesjährige Ostermarsch in Bern. Laut Organisationskomitee sind die letzten 6 Jahre über 5 Milliarden US-Dollar geflossen von Schweizer Banken an Konzerne, die auch Atomwaffen und Streumunition herstellen. Zwar gibt es in der Schweiz ein Verbot für die direkte Finanzierung von solchem Kriegsmaterial, indirekte Finanzierung aber gibt es dennoch zuhauf. Kommt hinzu, meist weiß die Kundschaft von Banken, Pensionskassen und Versicherungen nichts über solche Investitionen. Dies kritisiert der Soziologe und Konfliktforscher Ueli Mäder in seiner Rede bei der Schlusskundgebung des Ostermarsches.
Wir verantworten mit, was mit unserem Geld passiert. Und wenn wir aber wissen, wohin eben diese Pensionskassen zum Beispiel investieren, dann können wir uns auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammentun, um beispielsweise, wenn wir die Pensionskasse schon nicht selber auswählen können, wenigstens Druck zu machen auf, in Anführungszeichen, unsere Pensionskassen, eben ihre Policy zu ändern. Geben wir kein Geld einer Bank, die Geschäfte mit dem Krieg macht. Ja, es kann ja sein, selbst wenn das Einbußen mit sich bringt, finanzielle Einbußen, dann ist es halt so. Aber anderes geht vor, denn wir dürfen nicht auf Kosten von anderen profitieren. Und uns auch nicht beriesen lassen von diesem schwachen Argument, das jetzt immer wieder kommen wird und schon bei allen Waffenausfuhrinitiativen teilweise sogar von gewerkschaftlicher Seite erhoben wurde. Ja, aber diese Investitionen, das schafft doch Arbeitsplätze. Für mich ein sehr schwaches Argument.
Das sagt der Soziologe und Konfliktforscher Ueli Mäder. Vor kurzem hat die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA eine entsprechende nationale Initiative lanciert. Sie verlangt, dass die Schweizer Nationalbank und die Pensionskassen zukünftig nicht mehr in Kriegsmaterialkonzerne investieren dürfen. Und wieder wurde in der Stadt Bern ein Haus besetzt. Das Kollektiv Shangri-La bewohnt neu eine alte Villa im Kirchenfeldquartier. In einem Schreiben an die Nachbarschaft stellen sie sich als Kollektiv vor aus Studierenden, Kunstschaffenden und HandwerkerInnen. Ziel ist, Freiraum zu schaffen und aus finanziellen Gründen dem Haus wieder Leben einzuhauchen. Über Ostern gab es zahlreiche Notsituationen auf dem Mittelmeer. Laut Mitteilung von Watch the Met Alarm Phone sind im Zuge der wärmeren Temperaturen erneut tausende Menschen in akuter Lebensgefahr. Obwohl die EU angekündigt habe, auf der Route von Libyen aus ausreichend Hilfe zu gewährleisten, passiere viel zu wenig. Die Rettungsarbeit werde vorwiegend von Nichtregierungsorganisationen geleistet, die zunehmend überfordert seien. Die Hilferufe an Italien und andere europäische Staaten seien ungehört verhallt, kritisiert Watch the Met Alarm Phone. Das Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA nimmt immer schärfere Züge an. Laut internationalen Medienberichten hat das nordkoreanische Regime die USA gewarnt, es könne jederzeit zum nuklearen Krieg kommen. Mit ihren Militärübungen provozierten USA und Südkorea den größten Gefahrenherd der Welt. Nordkorea verstärke deshalb seine Atomstreitmacht, um sich gegen Drohungen und Erpressungen zu verteidigen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch gibt's einen Mix aus Wolkenfeldern, Regen und Schneeregen bei maximal 5 Grad. Der Donnerstag wird recht sonnig, bleibt aber kühl bei 8 Grad. Gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen wieder an. Es ist vorwiegend sonnig bei 10 bis 12 Grad.
Rabe Info.
Bevor wir nun den Blick auf die Türkei werfen, auf die Schicksalsabstimmung vom Sonntag über eine Verfassungsänderung mit Arzu Güngör, hören wir zuerst das Lied Bin Yerine Bin Hayır. Ich begrüße nun ganz herzlich im Studio Arzu Güngör. Sie ist Kurdin, lebt seit 13 Jahren hier in der Schweiz. Sie arbeitet als Verantwortliche für Kurdistan und Rojava bei Medico International Schweiz. Arzu Güngör, meine erste Frage an dich natürlich, wie hast du den Abstimmungssonntag verbracht?
Zuerst danke schön für die Einladung. Also Wahlsonntag habe ich eigentlich wie viele Menschen hier in der Schweiz oder in Europa oder im ganzen Land also mit einer großen Spannung also gebracht. natürlich nicht nur den Sonntag, sondern also die ganze Zeit, also ganze Monate oder ganze Woche war für uns irgendwie ein bisschen so unruhig und unsicher. Also ich bin ja von dem Ergebnis her nicht enttäuscht, würde ich sagen. Natürlich bin ich eigentlich auch enttäuscht, was eben auch als Resultat gekommen war. Aber also solche Resultate oder solche Ergebnisse habe ich ehrlich gesagt persönlich schon erwartet. Das hatten wir auch wirklich, also in den letzten Jahren, immer mit diesen Manipulationen zu tun. Und momentan ist es ganz schwierig, ja.
Zum Ergebnis, zu den Folgen, zu den eventuellen möglichen Wahlmanipulationen werden wir später kommen. Zuerst möchte ich kurz klarstellen, worum ging es überhaupt am Sonntag? Es ging um einen Umbau des Staates von einer Republik zu einem Präsidialsystem. Viele BeobachterInnen sprechen vom Umbau von einer Demokratie hin zu einem autoritären Staat. Es geht um mehr Machtfülle für den aktuellen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wie viel Macht erhält denn nun Recep Tayyip Erdogan mit oder nach dem Ja zum Referendum?
Also Recep Tayyip Erdogan hat ja sowieso eine Macht, oder? De facto ist er auch eben seit etwa 2 Jahren also Staatspräsident, und er hat auch eben diese Präsidium schon im praktischen politischen Ebene also geübt. Er hat eigentlich die Legislative, Judikative und Exekutive auch das Land regiert. Und eigentlich das ganze Macht steht auch seit mehreren Monaten oder seit fast 2 Jahren in seinen Händen, oder? Natürlich ist es auch ein Umbau eben von diesem republikanischen, demokratischen und laizistischen Staat zu einem theokratischen und auch eben autoritären Staat. Das ist eine richtige und wichtige Beobachtung. Also von der Demokratie her ist es eben auch wieder so eine schwache und auch schlechte Zeichen, oder, für die Zukunft. Und er hat eben Präsidialsystem gewünscht. Er möchte also als Staatshauptmann das ganze Land regieren, und er hat das auch eben gesetzlich jetzt auch geregelt. Und also bis zum nächsten, also Präsidentswahlen, Staatspräsidentswahlen, bleibt er auch eben in seiner heutigen und aktuellen Position. Das heißt, das wird ja in 3 Jahren also gesetzlich auch auf die Ebene gebracht. Aber wie ich gesagt habe, also er ist sowieso ein Präsident, er ist sowieso ein Autoritär, oder? Das haben wir auch eben in den letzten Jahren, letzten Monaten, vor allem also was eben auch in den kurdischen Städten passiert ist, auch sehr gut erlebt. Ja.
Trotzdem hat er diese Machtfülle jetzt nochmals abgesegnet, quasi. Sprich, neu oder in 3 Jahren, wenn das System umgebaut ist, gibt es keinen Regierungschef mehr. Also er ist Staatspräsident und Ministerpräsident in einem. Er kann das Parlament jederzeit auflösen. Er kann Vorschläge aus dem Parlament mit einem Veto blockieren. Er kann ohne Parlament Dekrete erlassen. Er kann einige Richter ernennen, also auch die Judikative wird eingeschränkt. Trotz all diesen Einschränkungen ja auch des Parlaments, indirekt auch des Volkes, hat die Mehrheit der TürkInnen am Sonntag Ja gesagt, wenn auch sehr knapp mit 51,4%. Das Schlussresultat ist ja noch nicht ganz klar. Trotzdem geht man eigentlich von einem Ja aus. Wie erklären Sie sich diese Zustimmung zu mehr Autokratie?
Eigentlich bin ich nicht in der Meinung, dass eben auch er die Mehrheit also hinter seinen Rücken hat. Das heißt, dass eben dieses knappe Resultat zeigt auch ganz deutlich, dass eben er diese Wahl verloren hat. Weil eben etwas circa 2 Millionen Stimmzettel besteht auch unter einem Verdacht. Das heißt, dass diese Stimmzettel laut gesetzlichen Angaben ungültig sind und diese Stimmzettel irgendwie falsch gestempelt sind. Aber was wir auch eben gesehen haben, obwohl auch die Resultate noch nicht definitiv sind, hat man auch eben am Sonntagabend ganz früh für ihren Erfolg irgendwie gefeiert hat, oder? Also Ministerpräsident hat auch eben so ein Gespräch geführt, und anschließend hat auch eben Tayyip Erdogan auch ein Gespräch geführt zu dem Volk. Also gesetzlich dürfte er auch das nicht machen, oder? Also laut aktuellen Gesetz sollte eben Tayyip Erdogan oder eben ein Staatspräsident in der Türkei gegenüber allen Parteien eigentlich so ganz objektiv bleiben. Das heißt, er soll nie parteiisch werden und er sollte eigentlich sich und auch seinen Staatsmannrolle anhand türkischen Verfassung üben. Aber er hat das ja nichts gemacht. Und das hat er auch eben in den Wahlpropagandenseiten überall in Istanbul, in Diyarbakir, auch in den anderen Städten, also auf dem Mikrofon gegangen und auch eben eigentlich Propaganda gemacht. Das hat man nie in der türkischen Geschichte so etwas erlebt. Und schlussendlich, dass, wie Sie gesagt haben, eben diese Vielfalt der Parteien im türkischen Parlament wird jetzt wirklich ausgebaut, oder? Das findet nicht mehr statt.
Sie haben die möglichen Wahlmanipulationen angesprochen. Das kritisiert vor allem die Opposition, die CHP und die HDP, dass Wahlzettel angenommen wurden, die eigentlich nicht gültig waren. Was genau ist dort passiert?
Also ich kann eben mit einigen Beispielen erwähnen, zum Beispiel, also einige Menschen, als sie auch eben am Sonntag zur Urne gegangen waren, um ihre Stimme abzugeben, dann wurde ihr auch ihre Adressen gewechselt in Istanbul. Das habe ich auch eben von meinen Familienangehörigen gehört. Also ihre Registration oder ihre Adresse wurden irgendwie gewechselt. Und dann in den kurdischen Städten, zum Beispiel in Urfa, in Suruç, also das ist eine bekannte Stadt eben während dem Kobane-Prozess. Das hat auch eben viele Flüchtlinge in sich genommen. Und in dieser Stadt sind eigentlich nur 550 so ungefähr Personen stimmberechtigt, aber am Schluss sind etwa über 600 Stimmzettel gezählt. Und auch in den anderen kurdischen Städten, wie ich gesagt habe, das war eben nicht die Person, also die Personen sollten ja an der Urne ganz alleine bleiben, aber dann wurden sie so gruppenmäßig gelassen. Und also gruppenmäßig heißt das, dass sie wirklich nicht gestimmt haben oder ihre Stimme gegeben haben. Sie haben eigentlich so einen Stimmzettel bekommen mit einem Ja-Antwort. Und das ist eben, das entspricht sich auch eben mit 2 Millionen Stimmzettel. Das zeigt auch deutlich, dass diese Ja hat wirklich also viele Fragen hinter sich. Und HDP und CHP wurden auch verhindert, also ihren Gegenstimme abzugeben. Und das ist immer noch eine hektische Zeit. Und es gibt auch eine große Zensur und es gibt auch einen großen Druck auf diese zwei Parteien. Obwohl alles also gesetzlich nicht legal ist, aber sie haben wahrscheinlich keine Chance, also dagegen etwas zu machen.
Der Vorwurf wirkt ja umso schwerer, wenn das Resultat so knapp ist. Trotzdem sagen Sie, Sie haben keine Chance. Was sagt denn Erdogan, was sagt die Regierung zu diesen Wahlmanipulationen?
Also die offizielle Wahlkommission der Beamte und auch Vertreter von diesem Beamte hat ganz deutlich gesagt, dass einige Vertreter von AKP gesagt haben, dass eben diese 2 Millionen ungültige Stimmzettel gültig sind. Das heißt, dass diese Beamte offensichtlich zur Welt sagt, nein, diese Stimmzettel sind nicht gültig. Aber er steht auch unter einem großen Druck. Und also wenn man zum Beispiel auch eben ein Gesuch stellen würde an den Wahlkommission, offiziellen Wahlkommission, dann verändert sich auch diese Resultate überhaupt nicht. Ja.
Also Güngör, bevor wir zu den Folgen kommen für die Türkei, die jetzt stärker gespalten ist als je zuvor, hören wir einen Song, den Sie gewünscht haben. Möchten Sie ein paar Worte dazu sagen?
Ja, das ist eigentlich eben ein Lied von den HDP und das ist kurdisch. Leider dieses Lied wurde auch verboten, weil es steht eigentlich im Text von diesem Lied, dass alle Menschen eigentlich Nein sagen müssen, vor allem diese Veränderung, diese Staatsveränderung für die Frauen, für die Kinder und für die Zukunft ganzes Land eine große Hindernisse und Nachteile bringen würde. Deshalb wurde auch dieses Lied verboten, aber wir haben ja es im YouTube gefunden.
Musik. bejna
bejna
ti ji pepçe bune bejna
bejna
ji bo hebi e zarokam bejna
bejna
ti ji pepçe bune bejna
bejna
ji bo ne tawak demokratik bejna
bejna
shinu khortu kalu pir tev bejna
bejna
ne tawak demokratik bejna
bejna
shinu khortu kalu pir tev bejna
bejna
Na 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 na, jiyek ne tawire. Na 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 na, jiyek zimani re na.
Soza kun meda doze bejna
bejna
tene na babi yak dengi bejna
bejna
soza kun meda doze bejna
bejna
tene na babi yak dengi bejna
bejna
na 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 jiyek alire na 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 jiyek me tawire na 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 jiyek zimani re
در دست تو زور داران رب بیجنا دنگ بدن هف تب هف رب بیجنا سر دست تو زور داران رب بیجنا دنگ بدن هف تب هف رب بیجنا
نا 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 جیت آلیره نا 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 جیت نتویره نا 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 جیت زمانی
Bei mir im Studio ist Arzu Güngör. Sie ist Verantwortliche für Kurdistan und Rojava bei Medico International. Wir sprechen mit ihr über das Verfassungsreferendum vom Sonntag in der Türkei. Spannend dort ist ja auch die Rolle der Städte. Istanbul und in Ankara, in beiden Städten, wurde das Referendum knapp abgelehnt. In Izmir wurde es sehr deutlich abgelehnt, mit 30% nur Ja-Stimmenanteil. Wie erklären Sie sich den Widerstand in den Städten?
Der Widerstand in den Städten zeigt eigentlich auch deutlich, dass auch unter der AKP so eine große Spaltung stattfand. Also ich betrachte das eigentlich im Zusammenhang von eben diesem szenierten Militärputsch, also letztem Juli. Also während diesem szenierten Militärputsch wurde auch die AKP, also überall, also nicht nur in der Türkei, sogar auch hier in der Schweiz, auf drei Gruppen sich so gespaltet. Und natürlich auch diejenigen, die zum Beispiel wegen der Mitgliedschaft von Gülen-Bewegung inhaftiert worden waren, haben auch ihre Familienmitglieder und auch die Bekannten gegen Erdogan oder gegen diese Präsidentwahlen Nein gestimmt. Ja, es gibt, wie ich gesagt habe, eigentlich diese auch drei Spaltungen, aber auf der anderen Seite sind auch die Menschen wirklich, was Erdogan in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren praktiziert hat, hat auch eigentlich schon also im Voraus die Lage beobachtet und auch analysiert, oder? Das ist wirklich ein gutes Zeichen und ich glaube, dort kann sich auch etwas Neues entwickeln.
ein gutes Zeichen, dass das Resultat so knapp ausging, dass die Städte dagegen gestimmt haben.
Genau, genau. Weil eben das kann auch eben ein Ende für Erdogan sein, oder? Also wie ich gesagt habe, dieses Ergebnis, also ein Präsidialsystem in der Türkei aufbauen, kann ja erst in 3 Jahren umgesetzt werden. Und bis dahin wissen wir ja nicht, vielleicht könnten auch die Bevölkerung oder das Volk sich auch gegen diesen Resultat irgendwie weiter organisieren und auch eben protestieren, oder dass zum Beispiel gestern Abend sind auch viele Menschen in Istanbul, in Hatay, in Izmir, in Eskişehir, überall, also in diesen großen Städten auf die Straße gegangen und auch protestiert. Und das kann sich auch eben weiter so entwickeln, ja.
Trotzdem waren die Proteste, wenn man es jetzt mit den Gezi-Protesten vergleicht, relativ verhalten. Also es gab aber nicht so große, nicht so breite. Wie erklären Sie sich das? Sind die Leute müde? Sind sie froh, dass dieser absurde Wahlkampf nun endlich vorbei ist? Sind sie desillusioniert? Oder haben Sie Angst?
Also ich glaube, dass vor allem haben Sie Angst, weil eben vor den Wahlen hat Erdogan ganz offen gesagt, wenn jemand für gegen ihn oder gegen diesen Präsidialsystem also ihre Stimme gegeben wird, wird als Terrorist bezeichnet. Und das heißt, dass die Gefahr auch besteht, also für die Menschen auch eben in Gefängnissen zu gehen. Also seit letztem Sommer sind etwa 30.000 Menschen also einfach, also ohne Grund oder also mit den szenierten Gründen also verhaftet worden. Und das ist eben eine große Gefahr für die Menschen, auch eben verhaftet zu werden. Aber ich bin eigentlich nicht so skeptisch, ehrlich gesagt. Eben beim Gezi-Protest waren die Menschen einfach auf der Straße, aber sie wussten auch nicht, was eben ihre nächsten Pläne oder nächste Schritte sind. Aber jetzt wissen sie. Das bedeutet eigentlich für ihren Zukunft, oder? Und das ist etwas ganz anderes. Wenn die Menschen also in ihren Zukunft so die Gefahr sehen, dann können sie sich auch dort bewältigen. Oder sie haben auch bestimmte Strategien oder bestimmte Pläne. Also ich bin von daher nicht so skeptisch.
Vielen herzlichen Dank, Arzu Güngör, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben.
Danke, danke vielmals.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info. Die nächste aktuelle Sendung gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Dann unter anderem mit neuen Erkenntnissen vom Monsanto-Tribunal. International RichterInnen haben die Vorwürfe an den Saatgutkonzern geprüft. Nun liegt das Rechtsgutachten vor. Heute Nachmittag wird es in Den Haag vorgestellt, morgen dann im Rabe Info. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Wilma Rall. Auf bald. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.